Ja, was für ein genialer Sonntag, was für ein geniales Fest. Wir feiern Taufen. Wir feiern Taufen. Hey, das ist ein absolut geniales Fest. Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen an eurer Begeisterung arbeiten. Hey, die Taufe ist nicht nur etwas, was ich einfach nur tue, weil es getan wird. Sondern es ist wirklich ein Schritt, hey, ich werde in den Tod von Jesus Christus hineingetauft. Ich sterbe, mein Leib stirbt. Und ich komme als neuer Mensch heraus. Und dieser neue Mensch, auf jeden Fall, vielen Dank, Matze, dieser neue Mensch, der darfst du sein, der dich heute taufen lässt. Und diese Taufe ist nicht etwas, was man irgendwie als Kind macht, sondern es ist eine Glaubenstaufe. Ich entscheide mich bewusst mit meiner Entscheidung dazu, ich lasse mich taufen. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist ein Fest, wir dürfen das feiern, weil diese Entscheidung ist auch ein Prozess, ein emotionaler Kampf. Auch zu sagen, hey Jesus, ich gehe all in mit dir, für mein Leben. Und wir alle wissen, dass unsere Leben nicht immer perfekt laufen. Und wir alle, die sich entschieden haben, taufen zu lassen, die getauft worden sind, sagen, hey, nach der Taufe war mein Leben perfekt. Lief alles nur noch smooth. Gab es keine Bumpers mehr, war alles gut. Nein. Aber was wir wissen dürfen, hey, wir sind in den Tod Jesu hineingetauft und sind als lebendige Menschen hinausgekommen. Und das ist ein Fest, das dürfen wir feiern. Und deswegen, hey, come on, Emily, Ferdi, ihr dürft mal gerne nach vorne kommen. Was für ein Geschenk, ihr lasst euch taufen, das ist ein absolutes Privileg. Und ihr erzählt uns ganz kurz, was ihr persönlich mit der Taufe erlebt habt, warum ihr euch taufen lasst, was euer persönlicher Entscheidungsmoment vielleicht auch war. Wir möchten euch ein bisschen Zeit dafür geben. Ich möchte, bevor ihr das Zeugnis gebt, möchte ich euch eure Taufverse vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sie gehört habt, aber eure Taufbegleiter haben sie rausgesucht. Emily, bei dir ist es Lea. Sie hat den Taufvers rausgesucht für dich, betet auch nahe noch bei der Taufe für dich. Aber ich möchte ihn schon mal vorstellen. Da steht in Kolosser 1 und da heißt es, ihr könnt selber mitlesen, wichtig ist es aber, dass ihr euch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie überall in der Welt verkündigt worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Amen. Hey, ein genialer Vers. Und Emily, darfst du uns einfach kurz erzählen, was so für dich dieser Step war, warum du dich taufen lassen hast? Du darfst gerne ein Zeugnis geben.
Ja, also ich bin Emily, ich bin 17 Jahre alt und ich möchte mich taufen lassen. Es hat angefangen, als meine Schwester mich das erste Mal hierher gebracht hat und es mir einfach mega gut gefallen hat und ich einfach gemerkt habe, mich zieht hier irgendwas hin und ich weiß, hier ist irgendwas. Und ich und meine Schwester waren früher nie die besten Freunde, das muss man wissen. Wir haben uns wirklich nicht wirklich gut verstanden und da bin ich hierher gekommen und habe gemerkt, es kann so nicht weitergehen, weil meine Schwester eigentlich eine Person für mich in meinem Leben sein soll, die mich begleitet, für die ich da sein darf und dass wir eigentlich ein Herz sein sollen zusammen. Und ich habe dafür gebetet und es hat mich mega verletzt, dass es irgendwie nicht so klappt, wie wir beide wollten. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, wie ich einfach die schlechten Eigenschaften weglegen durfte und einfach ja, mit meiner Schwester eine mega Zeit haben darf und auch wir jetzt einfach mega viel zusammen erleben dürfen und wir einfach jetzt, ja, wie wirkliche Schwestern sind. Und für mich war das einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will mich taufen lassen, ich will, dass Gott in meinem Leben ist, weil er einfach Veränderung schafft in meinem Leben und Heilung schenkt für mich. Und ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte mein Leben Gott geben und ja.
Hey, voll cool. Ihr wisst nicht, wir haben Fendulator hier oben stehen, deswegen halten wir es hier ein bisschen länger aus wie ihr. Hey, Ferdi, absolut genial. Für dich hat Raphael einen richtig coolen Vers rausgesucht. Ich möchte ihn dir auch vorlesen. 1. Korinther 1,18. Und da heißt es, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Weißt du, was wir wissen, es darf mit dir gehen und darfst auch gern Zeugnis geben, was du erlebt hast, was für dich bewegend war, warum du dich taufen lassen möchtest.
Also ich bin der Ferdinando, ich bin 41 Jahre alt und ich möchte mich taufen lassen an erster Stelle, weil ich einfach weiter den Weg mit Gott gehen möchte. Und an erster Stelle war ja früher meine Frau und meine Tochter haben sich ja vor mir taufen lassen. Da war ich eigentlich noch nicht so bereit dafür. Und dann habe ich immer gebetet nach Offenbarung. Und eines Tages kam der Heilige Geist, aber richtig mit Feuer, unter drei Zeugen. Und dann habe ich gesagt gehabt, jetzt ist das soweit. Ich gebe es wirklich und ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Und dann möchte ich noch an meine Frau Danke sagen, dass die mich zum Glauben gebracht hat. Sonst würde ich heute nicht hier stehen und diesen Weg mit Jesus gehen.
Hey, was für ein Geschenk, wir dürfen taufen. Ich freue mich mega drauf. Wir werden nach am Ende des Gottesdienstes euch taufen. Ihr dürft ins Wasser gehen mit mir. Gemeinsam, ich muss mich noch umziehen. Hey, die Kids werden auch nach oben sein. Ich habe noch eine Predigt. Da dürft ihr noch einsteigen, dürft ihr was mitnehmen. Ich glaube, es war auch für euch dabei und für jeden, der heute hier ist. Und genau, dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ja, wir sind in dieser Predigtserie The Church als Mosaik-Family. So, wir sind Mosaik nicht nur hier in Pforzheim, sondern in mehreren Standorten. Der eine oder andere weiß es vielleicht, aber wir sind verteilt auf mehrere Standorte. Wir sind in Ulm, wir sind in Stuttgart, in Ehingen gründen wir gerade in Kirche und hier in Pforzheim. Und wir begleiten noch weitere Gemeinden. Und ich finde es so bewegend, weil Kirche besteht aus Menschen. Hey, und nicht nur aus diesen Steinen, die diese Wände begeben, die fest sind, die starr sind, sondern Kirche besteht aus Menschen. Aus Fleisch und Blut, aus Fehlern. Kirche besteht aus Vergebung. Kirche besteht daraus, dass wir Geborgenheit und Gemeinschaft haben dürfen. Und das ist nicht an einen Ort oder ein Gebäude gebunden, sondern wir dürfen wissen, wir dürfen Kirche gründen, dort wo wir hingehen. Wir dürfen Kirche bauen, dort wo wir stehen. Dort wo du stehst in deinem Alltag, darfst du Kirche gründen. Deine kleinste Kirche fängt in dir ganz persönlich an, in deiner Familie, dort wo du stehst. Das ist die erste Kirche. Ja, wir sind als Mosaic Family unterwegs und wir haben einen Sommer erlebt, der absolut bewegend ist. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen. Wir haben diesen Sommer bis heute, also heute werden wir in Ulm auch nochmal 7 Taufen haben. Und das ist ein absolut genialer Schritt. Wir haben über 25 Taufen in der Mosaic Family bis jetzt schon. Und so wie es aussieht, nochmal 10 weitere. Es ist einfach genial zu sehen, wie Gott einfach Menschen wirklich im Herzen bewegt hat. Und ermutigt. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte diesen Schritt auch bewusst gehen, ich möchte mich auch taufen lassen. Dann melde dich gerne bei mir, denn wir werden dieses Jahr bestimmt nochmal eine Taufe hier haben. Warum nicht? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir sind in dieser Predigtserie The Church. Es geht um die Kirche Gottes. Ich möchte zum Anfang beten. Papa, ich danke dir dafür, dass wir dein Haus bauen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Dass jeder, der heute hier ist, dass wir uns darin wohlfühlen dürfen, dass wir in deiner Gegenwart auftanken dürfen. Und dass deine Kirche, dein Ort, ein Ort sein darf, in dem wir Geborgenheit und Liebe erleben dürfen. Ja, danke dafür. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, der liebt es, wenn es gewittert. So, ja, also ich sitze gerne auf unserer Terrasse, die wir jetzt neu gebaut haben, draußen und genieße das Gewitter. Also so, wo du denkst, so, hey, wenn es gerade so ankommt, es fängt so Stürmen an, es geht so los und dann kannst du dich so ein bisschen unter das Dach setzen, dann fängt es Regnen an und du bist so richtig so atemberaubend. Und du fängst dann ein Blitz, bam, boom. Und ich so, wow, wie stark ist die Natur? Heute nicht, es wird nahe gut sein, so viel dazu. Wir werden nahe schönes Wetter haben, Amen. Aber ist auch kein Problem. Hey, was ich feiere an diesem Wetterphänomen ist, dass es einfach atemberaubend ist. Und ich weiß nicht, vor 2-3 Wochen hatten wir eine Woche, in der war das mega intensiv. Also bei uns in Ulm, da war das so intensiv, dass ich quasi jeden Tag abends Gewitter erlebt habe. Jeden Tag war was los und wir hatten eine Nacht, in der konnte ich gar nicht anfangen, die Blitze zu zählen, weil es so viele waren. Es war mehr als im Sekundentakt ging. Und so, wow, wow. Und es war so nachts um 23:30, so du bist so, legst dann irgendwie im Bett, machst das Fenster auf oder halt die Jalousie auf und guckst raus und merkst so, hey, krass. Und keine 2 Nächte später, ich war nicht zu Hause, kommt folgende Story auf uns zu. Und zwar, dieser Sturm kommt auch. Und meine Frau ist zu Hause, hat unsere Kids ins Bett gebracht und sie rennt noch durchs Haus und macht alle Fenster zu. Weil sie sagt, hey, es fängt gleich das Hageln an, es geht gleich los. Sie macht alle Fenster zu, alle Jalousien zu, sodass es möglichst wenig reinkommt ins Haus. Und dann geht es schon los. Und es fängt an, richtig zu hageln, zu stürmen und zu regnen. Und es ist absolut laut und es ist absolut Chaos. Die Kids schlafen schon. alle vier Kinder haben geschlafen. Und irgendwann meint sie so, der Jüngste, Jos, liegt ganz oben im Schlafzimmer. Und hey, ich guck mal nach dem, vielleicht schläft er ja, vielleicht ist er aufgewacht und ich höre ihn nicht, weil es entsprechend hoch ist und du das nicht immer hörst, wenn er gleich schreit. So, du musst dann schon echt gut hinhören. Und so laut, und sie kommt hoch ins Zimmer. Und was war in diesem Zimmer? Das war das einzige Zimmer, wo das Fenster nicht zu war. Das Fenster war gekippt und das Fenster hat es aber aufgedrückt. Und die Hagelkörner sind durch das Fenster auf unser Bett geflogen. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht von der Situation. Er liegt dort und schläft einfach. Und du siehst jetzt noch auf dem Foto die Flecken außenrum. Die Flecken sind die Hagelkörner, die in dieses Zimmer eingeschlagen sind. Und das war für mich so krass und so ein Bild zu wissen, hey, wie kann ich manchmal in solchen Stürmen wirklich eigentlich zur Ruhe kommen? Die Stürme des Lebens, die Stürme des Alltags sind manchmal so laut. Und er hat einfach geschlafen in diesem Hagelsturm. Ich weiß nicht, ob ihn was getroffen hat oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber die sind so nah am Kopf, dass ich davon ausgehe, dass er es definitiv getroffen hat. Aber er hat durchgeschlafen. Jesus hat auch im Boot geschlafen, als die Jünger verzweifelt waren. Sie mussten ihn dreimal wecken. Also, wisst ihr, manchmal in den Stürmen ist es ganz schön wild in unserem Leben. Aber wie können wir in diesen Stürmen zur Ruhe kommen? Wie können wir einen Ort finden, der uns Ruhe und Geborgenheit gibt in den Stürmen des Lebens? Wisst ihr, unsere Leben sind oft so voll, dass wir das ganz vergessen, dass wir bei Jesus zur Ruhe kommen dürfen. Dass Kirche nicht dieser Ort ist, wo es immer um schnell, schnell, viel, viel geht. Sondern dass es ein Ort sein darf, in dem ich zur Ruhe kommen darf vor Gott. Der Tempel Gottes ist ein Ort der Beziehungen, ein Ort der Anbetung, ein Ort der Heilungen, aber genauso wie vorher gesagt, auch ein Ort der Verletzungen vielleicht manchmal. Ich weiß nicht, wie lange du schon irgendwo in Kirche warst oder ob du gesagt hast, ich bin in Kirche geboren, ich bin darin aufgewachsen, ich bin darin groß geblieben, bin immer in derselben Kirche geblieben. Oder ob du vielleicht auch mal Enttäuschungen von Menschen erlebt hast. Kirche kann auch ein Ort sein, der dich vielleicht manchmal enttäuscht hat. Aber Kirche ist genauso ein Ort der Liebe, der Vergebung. Und diese Liebe und diese Vergebung ist ein Prozess, den dürfen wir gemeinsam gehen. Und ich persönlich möchte diesen Prozess immer wieder selber mit mir gehen. Und by the way, wenn ich mal jemanden auf die Füße getreten bin, dann tut mir das leid, dann sag mir das gerne. Dann lass uns gemeinsam den Weg gehen. Und alle, die mich ein bisschen auf Insta mal gestalkt haben oder mal geguckt haben, ich habe einen Vers in meiner Bio dort stehen. Vielleicht nicht unbedingt mein absolut Lieblingsvers, aber ein Vers, den ich immer wieder neu einfach hernehme, um einfach zu wissen, hey, wie kann ich in meinem Leben gute Entscheidungen treffen? Wie kann ich schlaue Schritte gehen? Da steht in 2. Korinther 6, 8 und da heißt es, wenn du dir vorgenommen hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Gott spricht dort zu David, zu König David. Hey, wenn du entschieden hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Wie oft stecken wir in so Stürmen des Lebens voll und sagen, hey, es ist so viel um uns herum, es ist so viel los. Was für Entscheidungen treffe ich? Wo setze ich meine Prioritäten? Was sind gute Entscheidungen? Gott, ich möchte nicht die beste Entscheidung treffen. Ich möchte einfach eine gute Entscheidung treffen. Eine solide Entscheidung, die ein Fundament hat. Und wenn du Entscheidungen getroffen hast, hey, ich baue Gott ein Haus, dann habe ich eine gute Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch in unserem Leben wieder hingehen dürfen. Wenn die Taufe ist, dann ist diese Taufe eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung dazu, hey, ich möchte Teil davon sein, ich möchte mit sein Haus bauen. Ich möchte Teil von seinem Haus sein. Es ist eine gute Entscheidung. Und diese Entscheidung dürfen wir in unserem Leben wieder treffen. Wir dürfen diese Entscheidung treffen. In Römer 6,4 heißt es, durch die Taufe sind wir in Christus gestorben. Durch die Taufe werden wir quasi in Christus hineingetauft und mit ihm begraben. Weil wir nun Christus durch unveränderliche Herrlichkeit und Macht des Vaters und von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, dass wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Unser Leben ist neu geworden, weil wir mit Jesus wieder auferstanden sind in dieser Taufe. Da liegt eine Kraft darin. Und es darf eine gute Entscheidung sein, die darf ich jeden Tag neu treffen. Diese Entscheidung, die ich in meinem Alltag treffen darf. Wo bist du vielleicht gerade dran? Gibt es vielleicht bei dir Lebensbereiche, wo du sagst, hey, Da ist es vielleicht dran, eine neue Entscheidung zu treffen. Da ist es dran, neues Land vielleicht einzunehmen. Alte Dinge auch loszulassen. Dinge abzugeben. Gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte zu dem Text von heute kommen. Steht in Matthäus 21. Und ein Text, der vielleicht nicht die perfekte Entscheidung von Jesus darstellt. Weil es geht um die Hausveranstalten. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Alle, die quasi da drin waren, die quasi unterwegs waren, hat er rausgeschickt. Er warf die Tische der Geldwäscher um, der Geldwechsler, nicht der Geldwäscher, warum auch immer, vielleicht haben sie auch Geldwäscher betrieben, keine Ahnung, und die Sitze der Taubenverkäufer. Ich finde es so ein spannendes Detail, der Taubenverkäufer, da schmeißt er nur die Sitze um und bei den Geldwechslern schmeißt er die ganzen Tische um. Jesus war in diesem Augenblick nicht hysterisch, er war nicht unkontrolliert. Er war nicht in einer Rage, sondern was er getan hat, war kontrolliert. Er wusste, was er tat. Wisst ihr, neulich nachts bin ich nach Hause gekommen und es war nachts um 1:30 oder um 12, ich weiß nicht mehr genau, ich komme auf jeden Fall nach Hause und ich laufe durch den Flur und da liegt irgendein Teil rum, was mich mega nervt. Irgendein unserer Kids hat irgendwas liegen gelassen und was tue ich? Ich nehme meinen Fuß und ich kicke es einfach. Und das Teil fliegt durch den Flur und landet irgendwo am Ende wieder. Wisst ihr, das ist eine unkontrollierte Entscheidung. Das ist nicht das, was für eine gute Entscheidung ist. So, das war einfach emotional, ich war einfach stinkig, ich war müde, ich war fertig, aber da lag was rum und es hat mich geärgert. Und Jesus geht aber nicht so in den Tempel rein und sagt, hey, er ist stinksauer und er ist geärgert und kickt alles um. Er macht es nicht unkontrolliert, sondern er tut es kontrolliert. Denn er wusste, wenn er quasi die Taubenkäfige umkippt, dann werden die Tauben vielleicht verletzt sein. Oder gehen die Käfige kaputt. Gesagt, hey, ihr geht raus mit den Sachen. Er war nicht einfach nur in Rage und hat es einfach nur so getan. Wir lesen dann weiter ab Vers 13 und er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Mein Haus, das Haus Gottes, sein Tempel soll ein Haus des Gebetes sein. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und den Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen. Hörst du denn eigentlich, was sie da rufen? Sagen sie zu Jesus. Was sie da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr denn nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Mein erster Punkt ist vom Chaos zur Ordnung. Jesus geht in diesen Tempel hinein und das ist diese zweite Tempelreinigung. Wenn wir ins Neue Testament hineingucken, sehen wir, dass es zwei Momente gibt, wo Jesus in diesen Tempel hineingeht und zweimal die Leute dort rauskickt. Und das ist diese zweite Tempelreinigung. Die andere ist am Anfang seines Dienstes. So, die sind mehr oder weniger am Anfang und am Ende. Es lässt sich nicht 100% genau festlegen, aber ungefähr am Anfang und am Ende seines Dienstes. Und wenn wir in das Wort Gottes hineingucken, in die Bibel hineingucken, sehen wir, dass das Erste, was Gott tut auf dieser Erde ist, er schafft Ordnung. Die Erde war wüst und leer, heißt es in Mose 1,2. Die Erde war wüst und leer, es war Tohuwabohu, es war Chaos. Es herrscht eine Unordnung. Und was macht Gott? Das Erste, was er tut, er schafft Ordnung. Gott schafft Ordnung, das war sein erster Schritt. Er tut Ordnung schaffen dort, wo er steht. Und wenn wir in die Offenbarung hineingucken, am Ende der Bibel, schafft Gott genauso dort Ordnung. Eigentlich dieses ganze Buch ist voll davon, dass Gott Ordnung schafft in der Welt. Dass das Böse ausgetrieben wird. Dass Jesus etwas Neues schafft. Und ich finde es so spannend, wenn wir uns das angucken, was tut Jesus? Er geht in diesen Tempel hinein am Anfang seines Dienstes und er schafft Ordnung und am Ende genauso. Das heißt, manchmal dürfen wir Prozesse in unserem Leben gehen. Wir müssen Dinge angehen. Und vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber vielleicht irgendwann später, dass wir Ordnung schaffen dürfen, eine Ordnung, die Gott verherrlicht, die ihn groß macht. Und Gott schafft Ordnung nicht mit dem Ziel, Chaos zu verursachen. Ordnung mit dem Ziel. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. So, das Meer steht sinnbildlich für quasi für die ganzen bösen Sachen in der Offenbarung. Aber was tut Gott? Er schafft einen neuen Himmel, eine neue Ordnung. Er schafft ein neues Zuhause für dich und für mich. Und das darf ein Teil von der Realität, ein Teil von dem Leben sein, was du und ich, was wir heute hier auf dieser Erde haben. Wir dürfen wissen, dass Gott einen neuen Tempel für dich und für mich schaffen möchte, einen neuen Ort schaffen möchte. Wir haben vorhin in Matthäus 21 diese Verse dann gelesen, als Jesus diesen Tempel ausgeräumt hatte, als Jesus quasi dort Ordnung geschafft hatte. Das Erste, was er sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Lass uns diesen Raum mit Gebet füllen, mit Anbetung. Lass uns das füllen mit dem, was Gott ehrt. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Das ist das, was danach passiert. So, aber dieser erste Moment, wo Jesus in diesen Tempel hineinkommt, in seine Kirche, in diesen Tempel und Ordnung schafft, ist etwas so, hey Jesus, muss das ernsthaft sein? Also musst du ernsthaft hier so ein Theater veranstalten? Also das macht doch mehr kaputt, als es wirklich bewirkt. Und das ist eine ganz normale menschliche Perspektive. Das ist die Perspektive, die jeder von uns vielleicht in diesem Augenblick an diesen Vers setzt und sagt, ja, soll das denn wirklich ernsthaft so sein? Und Jesus sagt, ja, ich schaffe eine neue Ordnung. Ich schaffe einen Raum, ich schaffe einen Ort der Herrlichkeit. Ein Ort der Heilung. Ein Ort der Anbetung. Und dafür müssen manche Dinge raus. Und da haben manche Dinge auch nichts verloren. Und diese Ordnung ist nicht immer was alles toll ist, sondern manchmal ist das ganz schön herausfordernd in unserem Leben. Manchmal ist es echt herausfordernd, in meinem persönlichen Leben Dinge einfach abzulegen und loszulassen. Zu wissen, dass Gott einen Ort der Herrlichkeit schaffen möchte. Wer öfter in Gottesdienst geht, kennt vielleicht dieses Lied, ich schaffe Raum. Und das ist genau dieses sinnbildliche Moment, wo du sagst, hey, bin ich bereit in meinem Leben vielleicht wirklich schaffe Raum, heißt nicht, hey, ich stelle die Sachen neu hin und habe neu sortiert, sondern schaffe Raum heißt, hey, ich misste aus. Ich lasse los. Ich bringe die Sachen zum Sperrmüll. Ich sortiere sie nicht neu, sodass sie neu aussehen, sondern ich lasse sie wirklich los. Und das ist ein Prozess, das ist nicht was sofort da ist. Aber ich schaffe Raum, darf ein Moment sein, in die Herrlichkeit Gottes Raum nehmen darf. Ich der Herrlichkeit Gottes auch Raum gebe. Und sage, hey Gott, ich gebe dir diesen Raum, dass du daran wirken darfst. Hey, ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe dir das hin, was ich habe. Ein Ort der Heilungen. Und ein Ort der Anbetung. Wenn wir das lesen in dem Vers, heißt es, die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder. So, das war zeitgleich. Jesus hat nicht erst die Wunder getan und dann waren die Kinder am Jubeln, sondern die Kinder haben ihn gepriesen, haben angebetet und gleichzeitig sind die Wunder geschehen. So, das war etwas, was zeitgleich passiert. Die Herrlichkeit Gottes. Er schafft Heilung. Und er fragt nicht die Blinden und die Lahmen, also erstmal, also woher kommst du? Wohin gehst du? Was musst du noch alles tun? Und er heilt alle Blinden und Lahmen, die kommen. Ich finde das so spannend, wenn Menschen zu Jesus kommen, er heilt alle in diesem Tempel, in seinem Tempel heilt er alle. Er macht keine Ausnahme. Und dann ist er, wie oft haben wir vergessen, vielleicht Gott anzubeten in den Momenten, wo es vielleicht manchmal ganz schön chaotisch zuging. Wo wir nicht so gelebt haben, wo wir gesagt haben, hey, das ehrt Gott. Wir leben unter der Ordnung Jesu Christi, sagen, hey, wir haben uns hingestellt, hey, wir möchten Gott ehren mit dem, wie wir leben. Und vielleicht manchmal in diesen Momenten ist es vielleicht echt herausfordernd, zu wissen, dass Gott für mich ist. Ganz oft denken wir wissen es auch besser. Und ganz oft in meinem persönlichen Leben denke ich manchmal, hey, eigentlich bin ich doch derjenige, der ausmistet. Manchmal führe ich mich auf wie Jesus und denke, ich muss Sachen rausschmeißen. Vielleicht kennst du dich selber auch, hast dich selber auch mal ertappt, den Moment, wo du in sein Haus hineingekommen bist, wo du unter Menschen gekommen bist, die mit Jesus unterwegs sind und du gedacht hast, hey, ich muss jetzt mal Jesus spielen, ich muss jetzt hier mal Ordnung schaffen. Ich muss jetzt mal hier. Das ist doch, was soll das? Nein, Jesus ist derjenige, der Ordnung schafft. Das heißt nicht, dass wir auch mal was ansprechen dürfen, dass wir Dinge verändern dürfen. Aber das heißt, dass ich nicht dafür da bin, Ordnung zu schaffen, sondern Jesus schafft Ordnung. Und jeder von uns stellt sich unter die Ordnung Jesu Christi und nicht unter menschliche Ordnungen, sondern wir stehen unter der Ordnung Jesu Christi. Jesus heilt diese Blinden, er heilt diese Lahmen. Nicht, weil sie perfekt waren, nicht, weil sie alles richtig getan haben, sondern heilt sie, weil er sie liebt. Gottes Ordnung ist nicht die Ordnung, die uns etwas Verletzung zufügen möchte und sagen, hey, ich möchte dir noch was reindrücken. Ich möchte nochmal, dass du auch alles rausschmeißt. So, ja, das ist ein herausfordernder Prozess, aber Gott möchte Heilung dort hineinbringen. Er liebt uns so arg, dass er sagt, hey, ich möchte mit dir diesen Prozess gehen, der Prozess der Veränderung. Der Prozess, dass dein Leben ein Ort werden darf, an dem meine Herrlichkeit sichtbar wird. Körperlich. Dass dein Leben ein Ort sein darf, an dem Anbetung etwas ist, was alltäglich ist und nicht etwas ist, was einfach nur sonntags passiert. Wisst ihr, seine Liebe ist größer zu uns als unser eigenes Versagen. Und er schafft uns, dass wir uns immer wieder neu unter die Ordnung Gottes stellen dürfen. Und du bist dieser Tempel Gottes. In 1. Korinther 6, 19 lesen wir, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Du bist ein Tempel Gottes, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Deswegen dürfen wir Veränderungen in unserem Leben angehen. Deswegen dürfen wir wissen, dass Jesus Ordnung in unserem Leben schafft. Und dass er uns genauso auch vergibt, wenn wir nicht perfekt sind. Dass er uns so arg liebt, dass er die Ordnung jeden Tag neu schaffen darf. Dass er jeden Tag neu kommt. Bin ich ein Ort seiner Herrlichkeit? Bin ich ein Ort seiner Heilung? Bin ich ein Ort seiner Anbetung? Vielleicht sind es provokante, herausfordernde Fragen für dich. Aber Jesus fängt ganz persönlich mit uns zuerst an. Und er gebraucht dich und mich und dich, um sein Haus zu bauen. Und wenn du dich entschieden hast, seinem Namen ein Haus zu bauen, hast du eine gute Entscheidung getroffen. Wenn du dich entschieden hast, Jesus immer mehr in dein Leben einzuladen, ihm mehr Raum zu geben, hast du eine gute Entscheidung getroffen. Und diese guten Entscheidungen dürfen wir jeden Tag neu treffen in unserem Leben. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns die Kraft gibt, den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte den Vers vorlesen aus Epheser 3, 20, da heißt es, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation, für immer und ewig. Gott gebührt die Ehre. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Wisst ihr, Gott sagt nicht irgendwann, er resigniert nicht irgendwann und sagt, boah, sorry, das lohnt sich überhaupt nicht. Der ist schon dreimal gegen die Wand gelaufen, was soll ich jetzt? Also Gott sagt nicht, okay, ich lass es sein. Gott gibt nicht auf. Gott kämpft jeden Tag neu für dich. Und er steht jeden Tag neu auf und sagt, hey, ich bin da für dich. Ich kämpfe darum, um dein Leben. Er kämpft für dich. Vollendet. So ein Werk ist ein Prozess. Und ein Prozess bedeutet manchmal Zeit. Und wir sind eigentlich als Menschen viel zu ungeduldig. Ich möchte am liebsten heute alles haben. Aber mit Jesus dürfen wir einen Prozess gehen. Er ist am Werk in dir. Und der Prozess, den er mit dir geht, sieht ganz anders aus, wie der Prozess, den er mit mir geht. Die Prozesse in uns sehen unterschiedlich aus. Jeder von uns steht woanders im Leben. Mit unterschiedlichen Kämpfen, mit unterschiedlichen Herausforderungen. Aber wisst ihr, was der Output in diesen Prozessen ist? Er schafft einen Ort seiner Herrlichkeit. In dir. In dir darf seine Herrlichkeit sichtbar werden. Nicht, weil du perfekt bist als Mensch, sondern weil Jesus in dir lebt. Weil er in dir am Werk ist. Dein Körper, dein Tempel ist ein Ort der Heilung. Ein Ort, an dem Gott Heilung schaffen möchte. Seelische wie körperliche Heilungen. Emotionale Heilungen, Vergebungen. Dein Tempel ist ein Ort der Anbetung. Wenn die Kraft Gottes in mir am Werk ist, was hindert mich daran, Gott anzubeten und ihn groß zu machen? Vielleicht meine Menschenfurcht, vielleicht zu denken, hey, es passt gerade nicht. Dieses Bild, du sitzt in der Früh in einem Bus, bist auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule und du hast deine Kopfhörer drin, du hörst richtig coolen Worship, dir geht es richtig gut und du merkst so, hey, der Heilige Geist ist gerade eben da. Geist Gottes ist nicht an diesen Ort gebunden. Und du merkst auf einmal, eigentlich würde ich jetzt gerne aufgehen und einen Lobpreis machen. Eigentlich würde ich jetzt gerne aufstehen und die Hände heben. Gott anbeten. Und ich so, nee, passt doch überhaupt nicht. Aber wisst ihr, diese Momente dürfen wir sehen und dürfen sagen, hey, wir steigen darüber und wir sind mutig. Seine Herrlichkeit darf sichtbar werden in dir, in deinem Alltag, in deinem Leben. Nicht nur sonntags irgendwo, wo du stehst oder freitags in der Jugendkirche. Seine Herrlichkeit darf sichtbar werden in deinem Tun, in deinem Handeln. Und die Heilung darf ein Ausdruck sein, der nach außen hingeht. Und die Anbetung darf etwas sein, was mich nach oben zieht zu Gott. Und was mich mehr in seine Nähe bringt. Schaffe Raum für die Herrlichkeit Gottes. Nicht indem ich umstelle oder neu sortiere, sondern indem ich ausmiste. Gott an erste Stelle zu stellen und zu sagen, hey Gott, eine Entscheidung, deinem Namen ein Haus zu bauen, ist eine gute Entscheidung. Heißt nicht, okay, ich sortiere mein Leben einfach neu mit neuen Prioritäten. Sondern es heißt, dass einige Prioritäten auch von der Liste gestrichen werden sollten. Dinge, die da eigentlich vielleicht keinen Platz haben. Lass dich heilen. Ja, das ist ein Prozess, das ist herausfordernd. Und es ist nicht gleich, dass die Zeit alle Wunden heilt. Überhaupt nicht. Das ist nicht das Gleiche. Sondern Jesus geht diesen Prozess mit dir und diese Heilung zu erleben. Das ist ein absolut genialer Moment. Und ich persönlich kenne beide Momente. Seelische Verletzungen, die ich erlebt habe, die Jesus innerhalb von einer Nacht geheilt hat, wenn ich heute zurückschaue. Und emotionale Verletzungen, wo Jesus länger mit mir im Prozess war, im Arbeiten ist. Und wo er heute noch dran ist, wo ich Dinge verändern darf. Mein Tun und Handeln sollte Gott anbeten. Bringe ich ihm die Ehre, die ihm gebührt, durch mein Handeln? Die Kraft Gottes wirkt in dir unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ich möchte diesen Vers noch vorlesen, kannst du mal einblenden, Epheser 3,20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag als wir. Aus unserer eigenen Kraft würden wir nie ans Ziel kommen. Aus unserer eigenen Kraft schaffen wir es nicht, dass unser Körper, unser Leben ein Tempel Gottes ist, dass es ihn ehrt. Das schaffen wir nicht. Als wir bitten oder begreifen können, Jesus darf uns so viel mehr geben. Wisst ihr, so viel mehr, was wir noch nicht mal in unsere Hände fassen können oder verstehen können. Gott hat so viel mehr für dich vorbereitet. Und das darfst du persönlich in deinem Leben erleben und Gott darf mit dir sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich in deinem Leben aussieht. Ob du gerade ihm sagst, hey, es ist vielleicht auch genauso chaotisch wie in dem Bild, was ich dir am Anfang gezeigt habe. Vielleicht sind deine Lebensstürme genauso voll. und du sagst, Gott, es fühlt sich gerade eher so an, wie wenn du in mein Leben kommst und eigentlich Chaos verursacht. Aber Gott ist nicht der Mensch, der Chaos verursacht. Gott ist ein Gott, der Ordnung schafft, der Ruhe hineinbringt. Und diese Ruhe darf ich ganz persönlich in seiner Gegenwart erleben. Und ich bin nicht dazu da, Ordnung zu schaffen, sondern Jesus schafft Ordnung. Er sortiert die Dinge neu. Ich persönlich möchte dir zwei Fragen stellen, die dich vielleicht herausfordern dürfen, aber die dich persönlich ermutigen dürfen, ins Gebet zu gehen. Persönlich vielleicht auch Schritte im Glauben zu gehen. Ich weiß nicht, ob du aus einem christlichen Background kommst oder eigentlich gar keinen christlichen Background hast. So, jetzt mag die Predigt vielleicht mega skurril für dich sein, weil du sagst, hey, was redet der hier? Oder sagen, hey, okay, gut, das war ganz schön herausfordernd. Dann darfst du mit nach Hause gehen, darfst du mit einem Prozess gehen. Und ich möchte dir zum Ende eine Frage stellen. Du darfst gerne die Augen kurz zumachen, weil ich möchte gerne Feedback von dir haben, weil ich möchte nachher für dich beten. Und darfst du gerne deine Hand heben. Ja. Ja. Ist es für dich dran, eine zweite Frage, ist es für dich persönlich dran zu sagen, hey, ich möchte neu, dass mein Körper ein Tempel Gottes ist, dass ich Heilung, seelisch wie körperliche Heilung in meinem Leben erlebe, dass Jesus etwas heilt in meinem Leben, weil seine Ordnung in meinem Leben Realität werden darf, dass du dich auch gerne melden. Vielleicht sagst du eine dritte Frage ganz persönlich. Vielleicht sagst du, hey Jonas, ist eigentlich dran, in meinem Leben etwas auszumisten. Vergebung zu erleben. Bis heute halte ich daran fest. Bis heute war ich nicht bereit, dieses Chaos loszulassen. Vielleicht ist es für dich dran, genau dieser eine Punkt, den Jesus dir jetzt aufs Herz legt, zu sagen, hey, ich darf meine Hand heben, ich habe etwas, was ich neu ablegen möchte bei Jesus. Darfst du auch gerne deine Hand heben. Papa, du siehst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du siehst jeden Einzelnen, wo wir persönlich emotional auch in unserem Glauben stehen. Und du siehst, dass dein Heiliger Geist hier ist, dass er heute zu uns sprechen darf, dass er uns verändern darf. Das Glaube ein Prozess ist, den du mit uns gehst, weil du uns so arg liebst. Und du siehst jede Hand, die gehoben worden ist, der gesagt hat, hey, ich möchte mich neu unter die Ordnung Gottes stellen. Aber ich bitte dich darum, dass diese Räume ganz neu geschaffen werden, dass du ganz neu hineinkommst und Klarheit hineinbringst, wo Unklarheit ist. Und du siehst jeder, der sich gemeldet hat für Heilung, wo er sagt, seelische oder körperliche Heilung. Du siehst, wie das auch an uns nagt, an unserem Glauben nagt, an unserem Vertrauen auch nagt. Aber wir dürfen wissen, Jesus, dass du mit uns gehst. Und dass du etwas in deinem Sinne dran ist, dass du Heilung schenken möchtest. Und dass du Ruhe geben möchtest. Und vielleicht ist es genau dieser eine Punkt, dass du sagst, hey, ich hänge noch an diesem einen Punkt fest. Ich habe eigentlich noch Chaos in meinem Leben, nicht etwas, was Gott ehrt. Und ich habe noch nicht geschafft, es wirklich auszumisten. Hier sind Verletzungen. Und Papa, ich danke dir dafür, dass du dort neuen Frieden hineinbringst, dass du Ordnung hineinbringst. Und dass du Mut schenkst, dass wir Dinge angehen, nicht alleine, sondern auch zu zweit und zu dritt. Und dass wir gemeinsam erleben dürfen, dass du einen neuen Himmel, eine neue Erde, dass du uns ein neues Leben schenkst, jeden Tag. Dass du auf meinem Boden, auf meinem unbrauchbaren Leben eigentlich etwas Gutes schaffst, etwas Gutes hervorkommen lässt. Weil ich dich ehren möchte mit meinem Sein, mit dem, wie ich bin. Ja, ich danke dir dafür. Amen.